Psalm 88, ab Vers 1. Ein Psalmenlied von den Söhnen Korahs, dem Vorsänger nach Mahalat-Leanot, ein Maskil Hemans des Esrachiters. O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige dein Ohr zu meinem Flehen, denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen, Selah. Du hast meinen Bekannten von mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht heraus. Mein Auge ist verschmachtet vor Elend. Ich rufe dich, Herr, täglich an. Strecke meine Hände aus nach dir. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten auferstehen und dich preisen? Selah. Wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Warum, o Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich elend und dem Tode nahe. Ich trage deine Schrecken und weiß mir keinen Rat. Deine Zorngerichte ergehen über mich. Deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan. Mein Vertrauter ist die Finsternis.
Ich grüße euch alle ganz herzlich heute zu diesem Gottesdienst und freue mich, dass wir alle hier so beisammen sein dürfen. Ich freue mich über einen jeden einzelnen Gast, der heute hier ist und das allererste Mal da ist, und grüße einen jeden einzelnen von euch. Und ja, ihr seht, ich habe heute einen Psalm rausgesucht. Wir sind ja eigentlich in der Predigtreihe im 1. Timotheusbrief, und doch hat Ulf mir eine freie Predigt mir zugetan. Und häufig ist es so, wenn ich eine freie Predigt bekomme, dann nehme ich einen Bibeltext, über den ich selber häufiger nachgesinnt habe. Ja. Und dieser Text, wenn ihr ihn euch so angeschaut habt, der drückt ein wenig die Stimmung, richtig? Wer würde heutzutage noch so einen Psalm predigen? Es gibt doch so viele schöne Psalmen. Ulf hatte schon letzte Woche uns den Psalm 8 vorgelesen. Psalm 23 kennen wir alle, der gute Hirte. 91, 103, lobe den Herrn meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder denken wir an Psalm 139, wo wir so schön sehen, wie Gott den David so schön gewoben hat, wie er ihn von jeder Seite umgibt. Aber Psalm 88? Man hat ein bisschen das Gefühl, dass dieser Psalm hier gar nicht in die Bibel hineingehören könnte. Denn wie soll es auch besser sein? Wir sehen hier einen Psalm, der voller Klage ist. Und deswegen kategorisiert man übrigens auch diese Psalmen als Klage- bzw. teilweise auch als Fluchpsalmen. Aber wisst ihr, bei den meisten Klagepsalmen sehen wir zumindest am Ende ein Statement. Man richtet sich aus. Man sagt, Herr, ich blicke zu dir auf. Du bist meine Stärke, mein Heil. Du bist meine Größe. Du bist meine Burg. Aber so nicht Psalm 88. Psalm 88 wirkt negativ, hoffnungslos, als würde es keine Perspektive mehr im Leben geben. Und welcher Psalm endet schon damit, dass der Psalmist selber am Ende sagt, der tiefste Vertraute ist die Finsternis. Wenn ein Mensch durch Leiden geht, dann ist es nicht sehr selten, dass man nicht mehr oder dass man das Gefühl hat, nicht mehr herauszukommen. Aber warum sollte ich heute euch diesen Psalm gerade predigen, wenn es doch so schlecht endet? Dann erinnern wir uns daran, dass wir wissen, Gottes Wort ist doch immer nützlich. Und ich möchte heute gerne einmal bei dir persönlich andocken. Da Darf ich dich fragen, kennst du das Gefühl, einsam und verlassen zu sein? Kennst du das Gefühl, dass Gott, der dir eigentlich gerade so nah sein sollte, dass du dich verlassen fühlst von ihm? Kennst du das Gefühl, dass das Leid einfach kein Ende nehmen möge? Kennst du das Gefühl, für einen Moment keine Hoffnung zu haben? Wenn du heute sagst, ja, Daniel, das kenne ich, dann lass uns darauf schauen, wie wir biblisch zu lernen, umzugehen mit Leid. Und wisst ihr, Leid ist sehr vielschichtig. Und ich fand das ganz schön, danke dir, Timo, übrigens, dass du uns das mal an dem Herrn Jesus Christus vorgestellt hast. Leid ist vielschichtig. Man kann nicht einfach pauschalisieren, auf jemanden zeigen und sagen, ach, das ist einfach einfaches Leid. Es gibt Leid, was unter anderem dadurch kommen kann, weil der Herr womöglich sein Kind züchtigen muss. Und das passiert deswegen, wenn wir selber sündigen in unserem Leben, kann es auch mal sein, dass Leid gebraucht wird, damit das Kind in der Heiligung auch wieder wachsen kann. Das kann passieren. Ich erinnere mich gerade auch daran, auch bei Jeremia gab es ja zum Beispiel auch den Fall, dass er dort von Gott zwei Körbe auch hatte mit Feigen, mit guten und schlechten Feigen, wer diese Geschichte kennt. Und auch da die Frage war, was soll das alles darstellen? Und es war schon ein Bild darauf hin, dass das Volk Israel einmal in das Exil nach Babylon muss, aber dass diejenigen, die schon vorher auch so viele Sünden getrieben haben, an andere Götzen geglaubt haben, dass auch einige vernichtet werden müssen. Es kann natürlich auch so ein Ratschluss des Herrn kommen. Aber fragen wir, auch hier ist Leid da, vielleicht weil du eine Verantwortung in deinem Leben hast und du kommst dieser Verantwortung nicht nach. Ja, vielleicht hast du schon lange einen Brief in deinem Briefkasten liegen und da werden einige Dinge schon angezeichnet, wo du handeln müsstest und du kümmerst dich nicht darum. Dann kann durchaus auch Leid kommen, weil du deiner eigenen Verantwortung nicht nachkommst. Hast du vielleicht deswegen Leid, weil du und Gott vielleicht ganz andere Vorstellungen zu deinem Leben haben? Dass du dir sagst, ich stelle mir mein Leben aber so vor, aber Gott weiß, dass es besser für dich ist, wenn der Weg dorthin geht. Ist das Leid da, weil wir in einer gebrochenen Welt leben, wo Leid und Elend mit dazugehört, welches wir alles kennen jetzt nach diesem Sündenfall? Ich möchte mit uns einmal das Folgende mit euch hindurchgehen, wenn wir gleich diesen Psalm auch uns anschauen. Ich möchte mit uns gerne einmal kurz die Frage klären, was ist eigentlich Leid, damit wir eine Idee davon bekommen. Und dann dieses unerträgliche Leid, was der Psalmist hier durchmacht, da werden wir uns ganz genau auch mal den Psalm betrachten und das auf unser eigenes Leben anwenden. Und dann hoffe ich auch, dass wir mit Gottes Wort letzten Endes eine Perspektive gegenüber Leid bekommen, sodass wir darin auch biblisch auch weiter vorangehen können. Nun, ich hatte schon gesagt, was ist Leid? Das ist der erste Punkt. Und ich möchte sagen, das Wichtigste ist erstmal, Gott ist niemals der Urheber des Leides. Und das ist erstmal von ganz grundlegender Bedeutung, denn es könnte nämlich sein, dass wir ein falsches Gottesbild bekommen. Und dieses Gottesbild kann manchmal so prägend sein, dass wir immer wieder Anklage gegenüber Gott tun, dass wir gar nicht mehr seine großen Wundertaten sehen wollen. Und das kann gleichzeitig auch die Perspektive auf unseren Herrn Jesus trüben. Gott ist nicht der Urheber des Leides. Es gibt dabei zwei Dinge, die wir verstehen müssen in unserem Leben. Einerseits, das hatte auch schon Timo gesagt, leben wir alle in einer gebrochenen Welt. Das ist das Resultat daraus, dass wir als Menschen gesündigt haben. Aber wisst ihr, um nochmal ganz klar zu machen, und ich komme gleich auf das andererseits auch, es gibt immer wieder auch Leid im Leben. Das hat dann vielleicht gar nichts mit Sünde zu tun. Nehmen wir mal beispielsweise unseren Hiob, den kennen wir alle ganz gut. Der hat wahrscheinlich in seinem Leben auch gesündigt, ja, jeder ist natürlich darin ein Sünder, aber in dieser Phase, wo er in dieses tiefste Leid hineingekommen ist, war das nicht Hiobs Schuld, es war keine Züchtigung in dem Sinne, sondern der Satan hat das bewusst dort mit hineingebracht. Und nur unter dem Ratschluss Gottes durfte er das aber auch tun. Aber kommen wir zu diesem andererseits. Es kann vorkommen, dass wir Leid verspüren, weil Gott uns aufgrund von Sünde auch züchtigen muss. Doch wisst ihr, im Gegenteil dazu, wie viele Christen es manchmal annehmen, Gott möchte mich persönlich zerstören in dem Leid. verfolgt Gott doch ein ganz anderes Ziel, wenn er selbst sein Kind einmal züchtigen muss. Und wer Kinder hat, der weiß auch, dass man Kindern nicht immer alles durchgehen lassen kann, sondern dass es auch mal eine strenge Hand eines Vaters oder einer Mutter auch bedarf, damit das Kind zu einer richtigen Perspektive kommt. Würden wir alle in der Heiligung stetig wachsen, würden wir permanent nur auf den Herrn blicken, dann müsste es auch keine Züchtigung geben. Und doch brauchen wir es immer wieder und wir sehen es selbst in unserem eigenen Leben, dass der Herr das ein oder andere Mal vielleicht auch mal züchtigen muss, damit wir aufgrund des Fehlverhaltens erkennen, wer der Herr ist und wie wir eigentlich wachsen sollten. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir unglaublich viele Menschen, die extremes Leid durchmachen. Es gibt diejenigen, die sich stark versündigt haben und die auch mit Konsequenzen leben müssen. Denken wir daran zum Beispiel an den Ehebruch, den David mit Bathseba begangen hat. Und andere wiederum leiden, weil sie noch nicht mal etwas Schlimmes getan hatten, wie bei Hiob. Aber das größte Leid, und das hat Timo uns ja auch schon erzählt, das größte Leid hat natürlich der Herr Jesus Christus auf sich genommen. Es gibt kein Leiden, was sich jemals damit vergleichen lässt mit all den Leiden, in dem der Herr Jesus Christus mit die er tragen musste. Was ist das für ein Leiden, wenn man die Hand Gottes selbst über sich stehen hat, den ganzen Zorn des Vaters auf sich zu nehmen für die Sünden, die wir begangen haben? Das lässt sich nicht mal in Worte fassen und keiner von uns kann das jemals begreifen, was der Herr Jesus Christus für dich ganz persönlich auf sich genommen hat. Und ganz richtig, deswegen steht es auch prophetisch in Jesaja 53, er ist ein Mann, der mit Schmerzen und mit Leiden vertraut war. Und nur damit wir es verstehen, das Leiden ist nicht nur physisch gewesen, es ist natürlich auch seelisch gewesen. Was für ein Angriff auf den Herrn Jesus. Denkt an all die Schmähungen, die er durchmachen musste, an die Versuchungen. Aber wie schmerzlich muss es sein, wenn der eigene Vater von einem wegblicken muss, damit der eigene Sohn am Ende bestraft wird. Das ist nicht nur Leid, falls ihr das gesehen habt bei dem Herrn Jesus, genauso Gott der Vater, was ist das für ein Leid? Aber kommen wir zu dem Leid, welches durch den Sündenfall zu uns gekommen ist. Gott ist auch hier nicht der Urheber des Leides. Es ist ganz klar die Schuld des Menschen gewesen. Gott sagte einst, esst nicht von dem Baum der Erkenntnis, sonst müsst ihr gewisslich sterben. Und was hat der Mensch getan? Er hat genau von diesem Baum gegessen. Und jetzt sollte der Mensch tatsächlich das bekommen, was Gott gesagt hatte. Bei dem Baum der Erkenntnis zur Erkenntnis von Gut und Böse. Und nun müssen sie auch das Böse sehen und erkennen das Böse in der Welt. Und mit dem Ganzen kamen Schmerzen, Krankheiten, Leid, Geschrei, Kriege und auch der Tod. Das sind nur einige der Aspekte zu nennen. War das so vorgesehen? Wer hat die Schuld an dem Ganzen? Gott oder der Mensch? Wisst ihr, wenn wir heute in die Welt hineingucken, ist es Gott, der die Erde so verseucht? Oder verseuchen nicht wir vielmehr die Erde heutzutage? Ist es Gott, der anderen Völkern den Krieg erklärt? Oder erklären wir heutzutage anderen Völkern den Kriegen? Und ich rede nicht von Zeiten des Alten Testamentes, wo Gott vielleicht auch anderen Völkern gesagt hat, dass dort Krieg zu führen ist. Aber sind nicht heute es gerade wir, die anderen, die Nationen, die Kriege erklären? Wer ist heute so egoistisch und nur auf sich selbst bedacht? Die Bosheit der Menschen kennt heutzutage keine Grenzen mehr. Wir müssen uns heute nicht wundern über all die Feindseligkeit, dem Egoismus in der Welt und die immer fortführende Erkaltung der Liebe. Warum also dieses immer wieder weiter währende Leid und das auch immer sich weiterentwickelnde Leid? Ich möchte euch das ganz klar erklären. Umso weiter sich der Mensch von Gott entfernt, umso größer wird das Leid auch dann werden. Es ist kein Wunder, warum wir politisch oder ob wir auf einer sexuellen Ebene immer mehr sehen, wie sich Dinge weiter verirren, wir uns immer weiter von Gott wegwenden, aber gleichzeitig das Leid immer größer werden wird, weil wir als Menschen nicht mehr Gottes Gebot im Mittelpunkt haben. Doch lasst mich vielleicht sagen, die Bibel sagt, es muss so kommen. Aber es kommt der Punkt auch, wo Menschen dann in der Not nach Gott schreien, so wie es der Psalmist auch tut. Wisst ihr, Leute, wenn ich Gottes Gebote in meinem Herzen fest verankern würde, aber wenn ich nicht nur Hörer seines Wortes wäre, sondern wenn ich wahrhaftiger Täter seines Wortes wäre, wenn ich sein Wort lieben würde, wenn ich seine Gebote als das Wichtigste in meinem Leben nehmen würde, wenn ich es in meinem Leben als wichtig empfinden würde, es praktizieren würde, dann wäre auch gleichzeitig das erste Gebot natürlich, dass ich meinen Herrn, meinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit meiner ganzen Kraft lieben würde. Aber dann wäre das zweite Gebot mit das Wichtigste in meinem Leben. Ich würde nämlich meinen Nächsten lieben. Und was meint ihr, wie würde diese Welt sein, wenn es nicht mehr um mich gehen würde? Wenn es nur noch darum gehen würde, um den anderen? Was würde passieren, wenn wir dem Egoismus den Kampf erklären würden und ich den Nächsten tatsächlich in meinem Leben höher achte als mich selbst? Was meint ihr, wie es wäre, auch wenn wir gerade das Thema Leid ansprechen, wenn es um Selbstliebe zum Beispiel geht, wenn es um mich immer nur geht, ich das einmal umwenden würde und auf den anderen schauen würde oder beziehungsweise noch besser gleich auf Gott selbst schauen würde, den ich am meisten lieben sollte. Wenn ich permanent sage, und ich will das nicht runtermachen, ne, versteht mich hier nicht falsch, aber wenn ich höre, ich bin so alleine, ich bin derjenige, der keinen Partner hat. Ich bin derjenige, der nicht richtig geliebt wird. Keiner sieht meine Probleme. Niemand versteht mich. Und nochmal, ich will dein Leid nicht runterreden. Das Leid ist in der Welt. Und wir werden auch gleich gucken. Das ist auch ganz klar, dass es ist in der Welt. Und auch wie Timo gesagt hat, Leid kann unterschiedliche Intensitäten haben. Und dann jeder verspürt Leid irgendwo anders. Doch merke ich zumindest, wenn ich von meinem eigenen Leben sprechen darf, merke ich sehr häufig, wenn ich mich selber in den Mittelpunkt stelle, dann wird Gott mir immer kleiner. Und so passiert das nicht selten, dass wenn ich natürlich mich in den Fokus stelle, ich der Egoistische bin, dass ich auch nicht auf meinen Nächsten blicke, sondern nur das, was in meinem Leben mich einnimmt und ich zum Zentrum meines Lebens werde. Und wisst ihr, zu große Selbstliebe führt sehr schnell zur Verbitterung. Was meint ihr, wie viel Leid wir in unserem Leben haben, weil wir uns persönlich in den Mittelpunkt der Schöpfung stellen? Ich möchte euch sagen, ich bin aber nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott ist derjenige in meinem Leben, der Mittelpunkt meines Lebens sein sollte. Ich bin es nicht. In einem so wunderschönen Choral heißt es deswegen, richte deinen Blick auf Jesus. Und wie heißt es dann später? Und alle Dinge in der Welt, sie werden blass und klein. Wenn mein Blick von mir wegwandert und mein Blick zu Gott wandert, dann werden die Dinge und die Probleme in meinem Leben klein. Richte ich meinen Blick auf meine Probleme oder auf mein Leid, wird Gott mir immer kleiner werden. Aber ich weiß, das löst nicht dein Problem, der du jetzt gerade auch in einem tiefen Leid verstrickt bist. Aber der Ruf nach Gott und Gott selbst kann das tun. Und ihr seht, der Psalmist, der sitzt hier in einer äußerst prekären Situation, denn er geht wirklich durch eine Menge Leid hindurch. Das möchte ich ihm nicht absprechen. Aber auch bei ihm ist es mir aufgefallen, dass seine Schuldzuweisungen, die er Gott gegenüber äußert, dass er sagt, Gott, du bist der Urheber des Leides. Du bist derjenige, der mich in die Grube legte, der mich bedrängt, der meine Bekannten entfremdet hat, der mich zur Abscheu gemacht hat, der meine Seele verworfen hat und sein Angesicht von mir abgewandt hat. Das sehen wir in den Versen 7 bis 9 und auch in dem Vers 15. Es kann durchaus sein, und das möchte ich hier nicht absprechen, wir sehen, dass die Juden damals auch in das Exil mussten. Sie mussten auch durch viel Leid gehen, auch aufgrund von Sünde. Und doch ist es so, dass der Psalmist nur eine Sache machen möchte, und zwar Gott dafür verantwortlich, für die Situation, in der er ist. Aber was zumindest wichtig ist hier, ist, sein Gebet richtet sich auf den Herrn. Und er fleht ihn doch so permanent danach an, dass er ihm doch helfen möge. Doch gleichzeitig fällt uns auf, dass der Psalmist sehr viel auf sich schaut, aber Gott zumindest derjenige ist, der ihm jetzt in dieser Not helfen kann. Wir müssen alle für uns darauf achten, dass in Zeiten der Not, dass Gott immer unsere erste Adresse ist. Ja, wir finden vielleicht auch Hilfe bei Menschen oder auch bei anderen Institutionen, aber Gott muss derjenige sein, den wir als allererstes ansprechen. Und wisst ihr, auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, gerade auch so in modernen Kirchen heutzutage, die auch ihre eigene Auslegung von dem Evangelium haben, da heißt es sehr häufig, komm zu Jesus und alles wird gut. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Gerade Christen merken das, dass wenn sie auch ein Leben mit Jesus gehen, das Leid auf jeden Fall dazu gehört hat. Wir haben eben gerade auch davon gehört, dass Leid sogar dazu führt, dass wir Christus ähnlicher werden. Ich kann doch einem Menschen nicht erzählen, dass alles sofort gut ist, wenn du Jesus Christus hast. Aber lass mich dir sagen, wenn du Jesus Christus hast, dann hast du in der Not etwas, woran du immer wieder greifen kannst, zu dem du sprechen kannst, zu dem du gehen kannst, wo du bei Gott selbst Trost findest, wo du durch den Heiligen Geist, der unser Tröster heutzutage ist, Trost auch im tiefsten Leid erfahren wirst. Aber es wird gut. Denn diese Erde hat ein Ablaufdatum. Dein Leben hat ein Ablaufdatum. Wenn du einmal dann, nachdem du hier auf dieser Erde gestorben bist, wirst du bei Jesus Christus sein. Ich musste gerade auch an Thorsten denken, der, weiß gar nicht, da hinten, ja, Thorsten. Menschlich ist das vielleicht der schlimmste Verlust, den wir so durchmachen. Aber wenn wir auf den Herrn Jesus blicken, ist es die größte Freude. Denn wer kann heute noch sagen dann, ich werde sie wiedersehen bei dem Herrn Jesus. Jesus selber sagt, dass wir um seines Namens willen gehasst und verfolgt werden. Und vielleicht hier in Deutschland, da spüren wir vielleicht nicht die Auswirkungen. Wir kennen das vielleicht in einer Evangelisation, dass wir vielleicht mal verschmäht werden, dass wir ausgelacht werden, vielleicht mal angepöbelt werden. Vielleicht hast du das selber schon erfahren, dass du auch mal von deinen Arbeitskollegen oder von Freunden oder vielleicht von deiner eigenen Familie sogar irgendwie gemieden wirst. Sieht man ja auch hier, ist ja auch in dem Psalm so ein Stück weit hier auch mit aufgenommen. Wir sehen das Leid in der weiten Welt, wenn ihr euch Open Doors Berichte anschaut. Wir sehen unsere verfolgten Brüder und Schwestern in Nordkorea, in Somalia, Libyen, Eritrea, Jemen, Nigeria, Afghanistan, Iran. Ich habe noch nicht mal alle Länder genannt, wo jetzt gerade in dem Index so ganz schlimme Verfolgungen auch genannt werden. Aber Gott kennt jeden einzelnen von ihnen. Und Gott weiß, durch welches schlimmes Leid sie auch gerade hindurchgehen. Sie bangen jeden Tag wortwörtlich um ihr Leben. Aber häufig höre ich trotzdem, dass sie selbst in der schlimmsten Verfolgung ein Loblied für Gott in ihrem Herzen haben. Das ist paradox, oder? Auf einer menschlichen Ebene, rein hier auf dieser Welt, wer würde sagen, ich singe noch in dem Leid? Das kann nur jemand sagen, der den Herrn Jesus Christus in seinem Leben hat. Der merkt, dass er selbst durch dieses Leid ihm ähnlicher gestaltet wird, wo er weiß, ich habe Trost und vor allen Dingen, ich habe eine Hoffnung für die Ewigkeit. Denn ich weiß, wo ich einmal hingehe, und zwar zu meinem Herrn und Heiland. Sie singen noch wenigstens ein Lied im schlimmsten Leid. Frag mich mal, welches Lied ich singe. Das ist manchmal etwas, was ich mir wirklich zu Herzen nehme, weil ich jemand bin, der auch sehr schnell in seinem Leid, auch schnell im Kopf, zumindest im Kopf, untergehen kann. Aber wisst ihr, das fand ich mal ganz interessant, das hat Spurgeon gesagt. Spurgeon sagte mal das Folgende: Christ werden heißt, in der Reihe der Krieger einzutreten. Es ist eine gefährliche Sache, frei von Kampf und Leiden zu sein, denn in der seidenen Ruhe verliert der Soldat seine Tapferkeit. In Wirklichkeit gehört auch das Leiden in das Leben eines Christen dazu. Und ich finde, er hat da vollkommen recht. Und wenn wir uns insgesamt mal auch anschauen, was sagt die Bibel über das Thema Leid, dann werden wir schnell herausfinden, Psalm 34, 20, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Oder Philipper 1, 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Was sagt Jesus selber, wenn es um Nachfolge geht? Er sagt, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Leiden werden mit dazugehören. Oder auch 1. Petrus 2,21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Und welchen Fußspuren sollten wir nachfolgen? Den Leiden Jesu Christi. Er ist uns ein Vorbild darin geworden. Der 1. Petrusbrief, auch gerade Kapitel 2, ist wahnsinnig. Kann man wirklich, wenn es um Leid geht, auch gerade weil er es ja auch an die verfolgten Christen geschrieben hat, da finden wir sehr viel wieder. Aber lasst uns mal zu dem Psalmisten kommen, damit wir auch den Predigttext auch weiter betrachten können. Was passiert denn, wenn Leid unerträglich wird? Und ich habe ja schon häufiger gesagt in dieser Predigt, ich möchte dein eigenes Leid möchte ich nicht herunterreden. Denn Leid ist ein Bestandteil einer gebrochenen Welt und es wird uns auch immer wieder einholen. Du kennst wahrscheinlich die Tage der Freude und der Dankbarkeit und gleich so wirst du auch die Tage kennen, wo die Not besonders schlimm ist. Das weiß auch Salomo, während er uns sagt, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Warst du persönlich schon einmal in dem Tal der Todesschatten? War dein Leben schon einmal so erdrückend für dich, dass du nicht mehr ein- und aus wusstest? Wenn wir uns den Psalmisten anschauen, er kennt anscheinend diesen Schmerz. Er schreit tagtäglich nach Gott. Wie muss es sein, dass man das Gefühl hat, ich bekomme keine Antwort? Morgens stehe ich auf und schreie und während ich nachts mich zu Bette lege, schreie ich weiter. Wenn uns der Psalm heute eine Sache lehrt, dann dass das tiefste Leid uns bis an den Rande der tiefsten Verzweiflung auch bringen kann. Und vielleicht geht es dir auch heute gerade nicht so gut, der du hier sitzt. Und vielleicht ist es für dich auch so, dass das Leid schon so groß erscheint, dass du es nicht mehr tragen kannst. Und vielleicht kennst du auch das Gefühl, wenn du die Bibel liest, dass du sagst, ich kann mich damit gerade identifizieren, was ich hier lese. Ich musste darüber nachdenken, warum habe ich diesen Psalm selber ausgesucht. Ich habe bei weitem, kann ich euch sagen, dieses Leid nicht in irgendeiner Form mitgemacht. Bei weitem nicht, gar nicht. Aber ich weiß, dass es schlimme Zeiten der Anfechtungen gibt. Teilweise auch Zeiten des Leides. Und ich möchte auch sagen, ich befand mich auf gar keinen Fall in einem Tal des Todesschattens, aber es gab schon Dinge, die mich ganz häufig, denken zurückgelassen haben. Dinge, über die ich nachgedacht habe, warum sie passiert sind. Aber Dinge, wo ich im Nachhinein sehen durfte, die Hand des Herrn hat weitergeleitet. Es hat mir zum Besten gedient. Einige Dinge konnte ich vielleicht nicht verstehen, aber es ist wirklich immer besser, nicht nach dem Warum Gott zu fragen, sondern wozu möchtest du es gebrauchen? Aber wisst ihr, eine Sache, die mir doch sehr aufgefallen ist, wenn es um mein eigenes Leben ging, ist meine eigene Selbstliebe gewesen. Dieses Ich-Zentriert-Sein, ich stehe im Mittelpunkt des Ganzen und mir geht es gerade so schlecht. Und dann doch Gottes Hand zu sehen, derjenige, auf den ich eigentlich blicken sollte. Wisst ihr, Leid kommt und wird in deinem Leben sein. Doch eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, besonders gerade wir, die wir das Neue Testament kennen, wo wir den Herrn Jesus kennen, im Leid nicht zu verharren. Es wird eine von Gott gegebene Zeit auch geben, wo wir trauern, wo wir auch leiden. Doch unsere Leiden sollten niemals permanent sein. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, in der Seelsorge vor allen Dingen. Wir alle würden sofort bejahen, ja, wir wollen dem Herrn Jesus Christus ähnlicher werden. Und wenn Leiden dazugehört, dann muss es so sein. Und jeder würde auch in einer Seelsorge bejahen, ja, ich möchte den Kampf gegen die Sünde, möchte ich kämpfen. Ich möchte der Sünde fliehen. Aber wisst ihr, eine Sache ist mir tatsächlich so sehr aufgefallen, wenn ich mit Menschen über das Thema Leid gesprochen habe. Und zwar wollen viele Menschen, und ich rede jetzt nicht nur von Christen, auch weltliche Menschen, aber auch bei Christen, sie wollen das Leid gar nicht abgeben, was sie haben. Sie bringen sich permanent selbst in eine Opferrolle wieder hinein. Das unterstelle ich dem Psalmisten heute hier nicht, da ich die Situation jetzt nicht genau kenne. Aber ich weiß, dass es sehr häufig vorkommt, dass das Leid etwas ist, was uns irgendwie Identifikation geben soll und dass es der Mittelpunkt von einer jeden Konversation wird. Menschen bringen immer wieder dann auch Dinge aus der Vergangenheit hervor, die eigentlich abgeschlossen sein sollten, die an dem Kreuz von Golgatha schon längst eigentlich geheftet sein sollten, da, wo die Sünde auch rangeheftet worden ist. In der Welt da draußen wird dir gesagt, du hast damit noch nicht abgeschlossen. Du brauchst unbedingt noch weitere Hilfe. Die Bibel sagt, es ist aber schon abgeschlossen. Und wenn ich an den Herrn Jesus zum Beispiel denke, wenn es darum Leid geht, der vielleicht ein Bruder oder eine Schwester, die dir Leid angetan hat, was sagt der Herr Jesus? Vergib ihnen einfach. So viel Leid ist noch da, weil einfach das Herz sagt, ich kann einfach nicht vergeben. So viel Hass, der da durch hindurch kommt. Man möchte dieses Leid nicht abgeben. Aber soll ich euch was sagen, was das Leid betrifft und es auch wirklich endlich vorübergehen zu lassen? Wisst ihr, was in der Bibel steht? Jesus sagt heute, dass wir keine Knechte mehr der Sünde sind oder auch was die eigene Selbstliebe betrifft, dass das nicht mehr im Fokus liegt, sondern wen der Sohn Jesus Christus wirklich frei gemacht hat, der ist frei. Und wisst ihr, man sollte den Menschen viel mehr davon erzählen. Der Herr Jesus Christus war es doch, der mir die Kraft dazu gegeben hat, endlich zu vergeben, endlich dieses Leid beiseite zu stellen und endlich der Sohnschaft nachzukommen und vielmehr jetzt den Herrn dafür zu loben, dass ich neue Freude in dem Herrn Jesus Christus bekommen habe und deswegen den Menschen das Evangelium erzählen möchte. Wenn wir in den Psalm schauen, dann sehen wir trotzdem eine Sache, die der Psalmist so schön tut. Er wendet sich nicht heute irgendwelchen weltlichen Orakeln oder Ungläubigen zu, sondern er weiß trotzdem, auch wenn die Hilfe gerade nicht da ist, seine einzige Hilfe wird der Herr sein. Auch wenn er sie noch nicht sichtbar sieht, sehen wir, dass er sich zu ihm wendet. Aber das macht es auch gleichzeitig so schwer, denn er gibt auch bestimmte Schuldzuweisungen zu. Wenn wir mal gucken, was für Schuldzuweisungen tut er hier zum Beispiel anhand dieses Psalms. Er spricht einmal über das Maß des Leidens. Das sehen wir in Vers 4 und vor allen Dingen eigentlich die wiederkehrende Frage, warum muss es mir gerade so schlimm ergehen? Wisst ihr, der Psalmist spricht davon, dass seine Seele schon völlig von Leid gesättigt ist. Und dass ihm nicht mehr viel fehlt, da müsse man ihn schon in das Reich der Toten ihn zurechnen. Und da muss man sich wirklich fragen, wow, was ist das für ein krasses Leiden? Wie schlimm ist es, durch so ein heftiges Leiden hindurchzugehen? Und es gibt uns auch manchmal das Gefühl, dass wir denken, ich komme in diesem Leid nicht mehr weiter. Ich fühle mich selbst schon fast wie ein Toter, der dahin siecht. Doch ich möchte uns trotzdem unseren Blick immer für die Bibel auch öffnen. Im 1. Korinther 10, Vers 13, da dürfen wir durch Gottes Wort gewiss sein, dass wir niemals mehr tragen müssen als das, was der Herr uns gerade zumisst. Wir sehen Verzweiflung in den Versen 7 und 19 mit der Frage, wann hat dieses ganze Leid endlich ein Ende? Warum tust du denn nichts, Gott? Der Psalmist spricht hier davon, dass Gott ihn in die tiefste Grube gestoßen hat und dass die Finsternis der tiefste Vertraute ist. Die Grube ist hierbei ein Bild für eine aussichtslose Lage und das fällt uns auch auf. Man ist gefangen und es gibt einfach keinen Ausweg, man kommt selbst nicht mehr raus. Ich musste ein bisschen an Josef denken, der von seinen eigenen Brüdern ja auch dort hineingestoßen worden ist und von sich selbst auch nicht dort heraus konnte. Die Angst beklemmt einen, es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Hoffnung. Gott, warum tust du mir das an? Warum hilfst du mir nicht? Und warum hat mein Leid nicht endlich ein Ende? Doch auch hier sollen wir nicht vergessen, dass auch unser Herr letzten Endes das Licht auch vor uns ist. Derjenige, der auch am Ende unsere Hoffnung sein wird, selbst in tiefster Grube, in der wir sind, dass wir uns zu ihm wenden dürfen. Aber wir sollen vorsichtig sein, das unterstelle ich dem Psalmisten hier nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht gegenüber frech gegenüber Gott werden, dass wir ihm Vorschriften machen, wie er mit uns zu handeln hat. Das kann ordentlich schief gehen und das kann zu einer tiefen Verbitterung führen. Wir sehen Hoffnungslosigkeit, Vers 5. In diesen weiteren Schuldzuweisen sagt der Psalmist, dass sein Leben dem Tod gleich geworden ist und dass er selbst schon zu den Toten gezählt wird. Auch dies ist ein weiteres Bild für die erdrückende Hoffnungslosigkeit innerhalb eines Menschen, der sogar von den Mitmenschen merklich visualisiert auch wahrgenommen wird. Die Frage, die sich hier häufig auch Nichtchristen, aber auch Christen sich stellen, ist: Wo bist du, Gott? Und das ist wirklich interessant, weil auch ungläubige Menschen gerade in Zeiten der Not dann fragen, wo Gott ist, aber in Zeiten der Dankbarkeit oder der Freude, wo man Gott nicht braucht, Gott schon längst wieder vergessen haben. In der Not rufen die Menschen nach Gott, aber dann schon bald vergessen sie ihn, weil sie sich wieder anderen Dingen zuwenden. Hoffnungslosigkeit kann einen Glauben sehr stark erschüttern. Und eine beständige Hoffnungslosigkeit kann sogar dazu führen, dass man auch nachher dem Heiligen Geist immer weniger Raum in seinem Leben gibt und dass man dann selber auch merkt in seinem Glaubensleben, dass es immer mehr abstumpft. Deswegen ist Hoffnungslosigkeit etwas, was niemals sein darf. Wir wissen zum Beispiel aus Römer 5, heißt es ja auch immer so, dass wir Leiden haben werden, dass wir aber in den Leiden ausharren sollen, dass aus dem Ausharren die Bewährung in unserem Leben kommt und durch die Bewährung kommt eine Hoffnung, die niemals zu Schanden werden kann. Wie schlimm ist es fürs Leben, wenn Hoffnungslosigkeit einen Christen ergreift? Und dann sehen wir noch eine weitere Facette, die der Psalmist hier uns mitgibt. Einsamkeit in den Versen 9, 15 und auch 19. Schließlich spricht er über eine weitere Facette des Leides, und zwar die Einsamkeit. Und er spricht hier davon, von einer Einsamkeit, die auf der einen Seite von Gott ist. Er spricht davon, dass er von Gott abgeschnitten ist. Er spricht aber auch von einer Einsamkeit von anderen Menschen, weil er ja auch sagt, dass diese nicht mehr dort sind und dass seine Bekannten noch von ihm abgeschnitten sind. Wisst ihr, Einsamkeit kann auch sehr erdrückend sein. Und dabei sehe ich das auch gerade in der Seelsorge, dass häufig einsame Menschen sehr häufig sagen, warum gerade ich? Warum bin ich es gerade, der einsam sein muss? Und ich denke mir dann immer, in der Gemeinde Gottes sollte es Einsamkeit nicht geben. Das ist eigentlich furchtbar, dass es Einsamkeit gibt. Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Ich finde es so schön, gestern, ich war selber ja gar nicht da, ich war bei der Schwester von meiner Frau zum Geburtstag, aber ich habe immer wieder nebenbei geguckt, die junge Erwachsenengruppe, die sich da so auch entwickelt hat. Und das war so schön, ich habe einfach gesehen, wie die Geschwister untereinander geschrieben haben, wie sie sich ermutigt haben, auch den Kampf zu kämpfen. Und ich habe mich einfach so sehr gefreut darüber, weil ich dachte, Mensch, das ist Gemeinschaft. Hier sind Brüder und Schwestern, die sich gegenseitig anspornen und zeigen, wir sind nicht alleine, sondern wir alle haben den Herrn Jesus Christus in unserer Mitte. Wir wollen gemeinsam kämpfen und Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft ist unglaublich wichtig, dass ihr den auch mit dem Herrn Jesus Christus weiterhin habt. Und ich möchte euch auch da sagen, unabhängig von dem Sonntag zu einem Gottesdienst, wünsche ich euch das so sehr, dass ihr zu den Bibelstunden kommt, dass ihr zu den weiteren Veranstaltungen der Gemeinde kommt. Geht gemeinsam raus, geht evangelisieren, trefft euch öfter untereinander. Ihr werdet sehen, das wird so heilsam sein. Und vor allen Dingen, natürlich kann man auch über viele Dinge sprechen, die gerade in der Welt los sind. Aber was meint ihr, wie groß das ist, wenn ihr euch einfach treffen könnt, über den Herrn Jesus Christus sprechen könnt, wie ihr euch selbst euch wieder neue Kraft dadurch auch gebt, weil der Heilige Geist durch euch, hindurch euch Kraft gibt. So viel Leid ließe sich heute vermeiden aufgrund von Einsamkeit, wenn ihr einfach diese geistliche Gemeinschaft in dem Herrn Jesus Christus wahrnehmen würdet. Und wisst ihr, mir ist auch aufgefallen, Einsamkeit, das ist häufig gerade auch diese Situation, wo wir uns als Christen sehr häufig uns auch versündigen. Denn es ist ja klar, wenn ich alleine bin, sieht mich kein anderer. Viel besser doch gerade, wenn ihr diese Gemeinschaft miteinander relativieren würdet, euch miteinander treffen würdet. Geistlich gemeinsam euch dazu auch mal wieder anspornt, geistlich zu wandeln, einander auch helft, die Lasten zu tragen. Es werden nämlich wieder Stürme kommen. Es wird wieder neues Leid geben. Aber hast du den Heiligen Geist in dir? Hast du Gottes Wort? Hast du einen Vater, zu dem du beten kannst? Hast du immer wieder Trost? Aber was uns so häufig fehlt, ist unsere Perspektive. Zumindest kann ich aus meinem Leben darüber sprechen, das ist auch der letzte Punkt. Das ist die Perspektive, die ich heute gegenüber Leid haben sollte. Wisst ihr, das Wichtigste ist, von mir wegzuschauen und auf den Herrn zu blicken. Martin Luther sagte mal, das ist ein sehr bekanntes Zitat auch, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Kopf fliegen, aber dass sie Nester an deinen Haaren bauen, das kannst du schon verhindern. Und da hat er vollkommen recht. Es ist halt die Frage, ob ich mich weiter mit meinem Leid identifiziere. Es ist die Frage, ob ich mich hinsetze und mich selber wieder in diese Opferrolle bringe, wenn ich immer wieder auf mich schaue und sage, mir geht es so schlecht, wenn ich daran bleibe und das Leid nicht loslasse, wenn ich nicht sage, Herr, ich vertraue dir, ich bin im tiefsten Leid. Aber du weißt um mich, wenn ich es für mich behalte, dann werden diese Vögel, von denen wir hier gelesen haben, sie werden Nester in unseren Köpfen bauen. Es ist der große Unterschied, worin ich mit meinem Herzen bin. Wenn ich auf meinen Herrn und Heiland blicke, dann werde ich auch dem Leid, was kommen wird, werde ich dem nicht zu viel Raum geben. Und der Herr kann sich sogar noch in dem Leid, sich in einer so krassen Weise weiterhin auch sich etablieren, wie ich es mir noch nicht vorstellen konnte. Aber was, wenn mich doch wieder so schlimmes Leid einholen sollte? Was, wenn aber gerade diese lächerlichen Lügen mich wieder einholen sollten? Wenn ich mich wieder frage, ob Gott derjenige ist, der mich so sehr hasst, der mich verlassen hat, der mich verworfen und mich vergessen hat? Was, wenn dieser Gedanke kommt, dass es nicht mehr weitergeht? Du dieses Gedankennest aufgebaut hast, du weißt, es geht nicht mehr weiter. Was dann? Daniel, was soll ich tun? Und da, meine Lieben, ist es das Beste, wenn du Gottes Wort kennst. Wenn ich wieder dieser Lüge glaube und sage, Gott hat mich vergessen, dann denk daran, lies nächstes Mal Jesaja 49, 15, auch wenn das auf Israel gefußt ist, aber es ist etwas, ein Zuspruch, den er uns heute gibt. Lies Hebräer 13, Vers 5, Matthäus 28, 20. Wisst ihr, was wir kriegen? Hebräer 13, Vers 5 und 6, das wollen wir doch mal kurz lesen. Dann. Damit wir die richtige Perspektive haben. In Hebräer 13, 5 und 6 steht: Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, was sagt Gott hier? Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht mehr vor dem, was ein Mensch mir antun könne. Schaut mal, was der Herr gesagt hat. Wir sind nicht verlassen. Du bist nicht vergessen, mein liebes Kind. Das hat Gott in seinem Wort ganz persönlich gesagt. Auch wenn die anderen Dinge kommen, Gott hört mich einfach nicht mehr, dann lies 1. Johannes 5, 14, Psalm 116, Vers 2. Wir könnten das jetzt hier so lange durchgehen. Ich weiß nicht, wenn du gerne diese Folien haben möchtest, wenn du dir das selber nochmal angucken willst, diese ganzen Verse. Ihr seht, diese Lügen kommen sehr häufig. Gott hasst mich, ich kann nicht mehr, ich bin ganz alleine. Dann lies Gottes Wort und du wirst nämlich eine neue Hoffnung finden, weil Gott nämlich sagen wird, du bist nicht vergessen. Ich habe dich durch meinen Sohn Jesus Christus, teuer habe ich dich erkauft. Wenn du wieder sagst, Gott hört mich nicht mehr, Gott hört ein jedes einzelne Gebet. Und auch wenn das nicht immer so erhört, wie du es möchtest, Gott ist da. Wenn es darum geht, dass du sagst, Gott hasst mich, wie kann dich jemand hassen, der seine Liebe darin gezeigt hat, als er seinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben hat, der letzten ist der Erlöser für dich geworden ist, der seinen eigenen Sohn nicht einmal verschont hat, damit du heute hier sitzen kannst. Da kannst du nicht sagen, Gott hasst mich. Da kann man nur noch sagen, Gott liebt mich mehr als alles andere. Ist das nicht großartig? Und wenn du sagst, ich kann nicht mehr oder ich bin ganz alleine, genauso, lies das Wort. Du wirst zu neuer Stärke kommen und du wirst deinen Blick auch davon abwenden. Du wirst Gott wieder groß sehen in seiner Größe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte, in seiner Treue, in seiner Liebe. Du hast einen starken Retter, Gott. Und er verspricht dir im Psalm 50, 15, rufe mich an dem Tag der Not, so werde ich dich erretten. Gott wird dich spätestens rechtzeitig retten. Und selbst wenn dir die Wasser bis an die Seele gehen, so wie David das in Psalm 69 auch schreibt, das ist einer seiner härtesten Klagepsalmen, muss man dazu auch sagen, so besinnt er sich am Ende neu und weiß, dass Gott derjenige ist, der die Armen und die Gebrechlichen auch wieder auch hört, der den Gefangenen nicht verachten wird und der am Ende sogar, wo er sich mit ganzem Herzen dem Herrn wieder zuwendet, ein Loblied für ihn hat. So wird es auch mit dir und mir sein. Vielmehr solltest du heute darauf schauen, dass das Leid auch immer wieder eine Chance in deinem Leben ist, durchhalten zu lernen. So wie ich das vorhin sagte in Römer 5, das auch steht in Versen 3 bis 5, dass Leid kommen wird, aber in dem ganzen Ausharren lernen, in dem Ausharren die Bewährung, immer eine schöne Sache, um auch jemanden auch herauszucharakterisieren, der vielleicht auch im Dienste des Herrn auch steht, um da zu sagen, das ist etwas, worin wir sehen, dass jemand bewährt ist. Und dann gleichzeitig eine Hoffnung aufgebaut zu bekommen, die nicht zuschanden wird. Und wisst ihr, die Menschen, die manchmal durch das schlimmste Leid gehen, die aber hier am ruhigsten in der Gemeinde sind, das sind häufig die, die auch den Herrn am meisten loben. Ich möchte auch, ich weiß gar nicht, ob er das mag, ich weiß auch gar nicht, ob er heute hier ist, ich habe Francis gar nicht gesehen. Wir haben vor ein paar Monaten haben wir auch ein paar Zeugnisse bei uns im Hauskreis gehabt. Der hat mir da wirklich was vom Leid erzählt. Ich habe mit den anderen dort weinend gesessen, was er alles erlebt hat. Aber trotzdem den Herrn so loben zu können, das ist genial. Das kann wirklich nur der Herr Jesus auch tun. Vielmehr solltest du dich fragen in dem Leid, hat dich Leid mehr zu Gott geführt oder hat es dich mehr auf ihn ausgerichtet? Hat Leid dich mehr ins Gebet am Ende auch geführt? Wir haben gerade über Gebet, gerade im Timotheusbrief ja auch gesprochen. Führt es dich noch mehr in den Dialog mit Gott selbst? Hat das Leid dich im Nachhinein innerlich dich weiter gestärkt, auch geistlich? Und fühltest du dich im Leid Gott näher? Schließlich fordert uns die Bibel dazu auf, nicht mehr auf uns zu schauen, sondern auf Jesus zu blicken, der selber so viel Widerspruch erlitten hat und dadurch durch ein wirklich unglaubliches Leiden hindurch musste. Deswegen schreibt uns auch der Autor des Hebräerbriefes in Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Und jetzt, was sollen wir tun? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir gemeinsam auf den Herrn Jesus Christus blicken. Sein Leid ist nicht in Worte zu fassen, und doch sollen wir von ihm lernen, der letzten Endes unser Vorbild geworden ist. Deswegen konnten selbst im größten Leid, als die Jünger beispielsweise in den Gefängnissen saßen, noch Lieder anstimmen, gemeinsam singen, sich sogar daran erfreuen. Als Petrus und Johannes geschlagen worden sind vom Hohen Rat, gingen sie sogar freudig hinweg. Vielleicht klingt das heute für dich paradox. Doch der Herr Jesus kann etwas bewirken, was die Welt so nicht kennt und woran sie uns auch ausmachen können. Doch noch einmal Hand aufs Herz. Selbst der Herr Jesus Christus litt in dem Garten Gethsemane so sehr. Doch wisst ihr, was der Herr Jesus tat? Er wusste, dass viel Leid auf ihn zukommen würde. Aber er beugte sich dem Willen seines Vaters. Dieses Leid, was auf Jesus zukommen sollte, es musste passieren. Weil ganz einfach, ich würde sonst hier nicht stehen und du würdest heute hier nicht sitzen. Wenn Jesus selber nicht den ganzen, und jetzt passt auf, den Kelch des Leidens beziehungsweise den ganzen Zorn des Vaters auf sich genommen hätte, dann wäre ein jeder heute von uns verdammt geblieben und hätte in die Hölle gehen müssen. Peter wird uns später sowieso noch mit ins Abendmahl nehmen und das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung auch für das Mahl des Herrn. Der Herr Jesus nahm einen fürchterlichen Leidensweg auf sich. Er ließ sich unter die Sünder zählen, wurde von den Menschen ausgelacht, verhöhnt, gegeißelt und schließlich wurde er an das Kreuz von Golgatha getragen und geschlagen. Er hing dort, um deine und meine Sünde auf sich zu nehmen, damit der Zorn des Vaters nicht mehr dich treffen möge, sondern letzten Endes ihn. Und während der Vater von ihm wegblickte, verstarb er. Was muss das für ein Leiden gewesen sein? Ein Leiden, was der Herr Jesus Christus auf sich genommen hat, physisch sowie seelisch. Was für ein Leiden muss es für den Vater im Himmel gewesen sein, seinen Sohn so zu betrachten für die ganzen Sünden, die ich getan habe. Doch weißt du was? Der Herr Jesus Christus lebt. Der Herr Jesus ist nicht tot geblieben. Und er spricht auch heute zu dir, der du selbst vielleicht gerade im tiefsten Leid verstrickt bist, sagt Gott selbst, schaue auf meinen Sohn, der so viel durchgemacht hat, so viel Leiden. Schau auf ihn, denn auch er ist derjenige, der dich frei machen wird. Und wenn du Trost benötigst, dann komme zu mir selbst und du wirst einen Trost finden, den du in der Welt nicht finden wirst. Lege es bei mir ab und ich werde es dir abnehmen. Und wenn du heute hier sitzt und noch nicht an den Jesus Christus glaubst, dann spricht Gott selbst heute durch sein Wort zu dir, zu diesem Leiden, was Jesus durchgemacht hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die richtige Perspektive. Die Perspektive brauchen wir. Auf die Perspektive in unserem Leben kommt es an. Ich musste mich am Ende auch nochmal daran erinnern, meine Schwester und ich, als wir damals noch kleinere Kinder waren, da fiel der Begriff Pessimist. Und wir wussten nicht, was ein Pessimist ist. Und wir fragten damals meine Mutter dann, und sie hat uns eine, bis heute, wo ich noch drüber schmunzeln muss, eine tolle Geschichte darüber erzählt, was ein Optimist und ein Pessimist sein. Ja. Sie hat dazu zwei aus unserer Familie genommen, aber ich will euch das mal an zwei Männern illustrieren. Sie sprach davon, dass zwei Männer zu einem Sumpf gehen, in ein Sumpfgebiet, und dass der Optimist mittendrin in diesem Sumpfgebiet steht und droht, immer weiter abzusinken. Doch ein Optimist würde schreien, ich werde leben, ich werde nicht sterben. Der Pessimist, der daneben steht, gar nicht in dem Moor selbst ist, hat vielleicht 2, 3 Spritze abbekommen und schreit, wir werden sterben, wir werden sterben. Ich musste darüber so nachdenken. Ich möchte nicht, dass wir heute uns zu Zweckoptimisten entwickeln. Ich möchte aber auch nicht, dass wir Pessimisten werden, die ihren Kopf in den Sand stecken. Sondern dein Kopf soll sich nach oben richten. Und die Perspektive als Christ ist wichtig, sodass wir, auch wenn Leid in unserem Leben ist, wir uns nicht permanent mit unserem Kopf in dem Sand vergraben, sondern dass wir aufblicken, dass wir darüber nachsinnen, wie uns Gott selbst, seinem Sohn Jesus Christus, ähnlicher gestalten möchte. Dass wir nochmal aufblicken und sagen, Gott, du bist meine Hoffnung, du bist mein Trost, in dir finde ich Ermutigung. Und dass wir schließlich durch das Leid noch viel mehr in die Arme unseres wunderbaren Herrn und Heilands auch getrieben werden. Deswegen möchte ich gerne auch mit diesem Ende dieses Liedes auch nochmal auch hiermit beenden. Richte den Blick nur auf Jesus und all die Dinge in der Welt, sie werden blass und klein. Und das wünsche ich uns allen in unserem wunderbaren Namen des Herrn Jesus Christus, wünsche ich uns das allen. Amen. Lass mich nochmal beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Herr, du seist gelobt dafür, für alles, Herr. Wir gehen manchmal vielleicht durch schlimme Leidenswege hindurch, Herr. Und ich selbst, ich könnte mich noch nicht mal selber hier vorne hinstellen, weil du so häufig doch auch bei mir in meinem Leben so vieles immer wieder geglättet hast, es so toll gemacht hast. Aber du siehst meine Geschwister an, du weißt, dass wir alle auch durch Leid hindurch müssen. Aber Herr, lass uns unseren Kopf nicht hängen, Herr. Lass uns nicht in diesem Leid verbleiben, lass uns wirklich lernen, Herr, dieses abzugeben und unseren Blick nach oben zu wenden zu dir, Herr Jesus Christus. Ich möchte dich darum bitten, dass wir verstehen dürfen, dass wir durch das Leid auch weiterhin gefestigt werden, dass wir dir, Jesus Christus, auch ähnlicher gemacht werden, dass wir neu wieder auch darin schmecken, wie welchen wunderbaren Trost wir auch in dir finden, Herr. Dass wir wissen dürfen, du bist unsere erste Adresse, wir wollen wirklich mit Herzen zu dir gehen. Rüste uns wieder neu aus, Herr. Und du siehst auch meine Geschwister, durch welches Leid sie auch gerade hindurchgehen. Möchte dich darum bitten, dass du einen jeden Einzelnen auch darin auch weiterhin festigst, Herr, auch neue Stärke gibst, aber vor allen Dingen ein neues Lied im Herzen darüber, dass du der größte und gewaltigste Gott bist, Herr. Ich danke dir so sehr, Herr, dass wir das anbefehlen dürfen. Möchte dir auch unsere Geschwister auch im Ausland anbefehlen, Herr, die durch schlimme Verfolgungen auch hindurch müssen. Mögest du ihnen nah sein, Herr, ihnen immer wieder aufzeigen, dass selbst in dem schlimmsten Leid, Herr, am Ende doch immer du stehst trotzdem, dein Ratschluss, Herr, aber dass du am Ende auch wartest, selbst wenn sie versterben sollten, dass du da bist, Herr. Ich möchte sie dir anbefehlen, mögen sie deinem Schutz anbefohlen sein. Danke, Herr, dass wir dich haben, dass wir dich anbeten dürfen, mögest du darin die Ehre bekommen. Und so loben wir dich, preisen wir dich von ganzem Herzen, bitten nun all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.